Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur Zip FM Ausgabe vom 29. März. Heute am Mikrofon Evelyn
und Jochen von Radio Unerhört Marburg.
Die Themen der nächsten halben Stunde sind:
Lesbische Iranerin sucht Schutz vor Verfolgung in Deutschland.
Erster UN-Gipfel zu Menschenrechten von LGBT-Menschen. LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexuell und Trans.
Wird die Schweiz zum Zufluchtsort von Kriegsverbrechern? Für die Verfolgung von Kriegsverbrechern stellt die Schweiz bisher keine eigenen Ressourcen zur Verfügung.
Das Institut für Vergleichende Irrelevanz, kurz IFI, in Frankfurt am Main ist räumungsbedroht. Was ist das eigentlich, Vergleichende Irrelevanz?
Samira G. kam vor 2 Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Die inzwischen 24-Jährige ist lesbisch und beteiligte sich an den grünen Protesten gegen das iranische Regime. Nach einer privaten lesbischen Party musste sie fliehen. Es gelang ihr, über die Türkei nach Deutschland einzureisen und hier einen Asylantrag zu stellen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte den Asylantrag im April 2011 ab. Homosexualität ist im Iran illegal. Schwulen droht die Todesstrafe, für Lesben sind 100 Peitschenhiebe vorgesehen. Bei der 4. Verurteilung droht auch homosexuellen Frauen die Todesstrafe. Trotzdem werden in Deutschland immer wieder Asylanträge von Lesben und Schwulen aus dem Iran abgelehnt. So auch bei Samira G. Im Ablehnungsbescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge heißt es:
Nach vorliegenden Erkenntnissen ist es so, dass die Homosexuellen im Iran ein sicheres Dasein führen können.
Immerhin räumen auch die deutschen Behörden ein, dass Homosexualität im Iran keinem
gesetzlichen Schutz unterliege.
Lesben und Schwulen im Iran wird allerdings
ein Leben im Schatten des Rechts,
also ein heimliches Ausleben der sexuellen Identität, zugemutet. Der jungen lesbischen Iranerin G. droht im Iran allerdings Verhaftung durch die Polizei und die Ermordung durch die Familie. Im Gespräch mit Radio Z schildert Samira G. die Situation von Lesben und Schwulen in ihrem Herkunftsland, ihre Fluchtgründe und ihre Erfahrungen in Deutschland.
Samira G. lebte im Iran, in Teheran. Auch in der Hauptstadt können Lesben und Schwule jedoch keinesfalls offen leben. Gemeinsam mit Freundinnen war G. allerdings im Internet aktiv.
Ich bin lesbisch und ich habe viele Probleme in Iran gefunden. Also ich habe bei meiner Freundin und anderen Freundin, wir waren 8% immer bei Internet Informationen geschrieben von anderen Leuten. Und diese Information kommt von einem Mann. Er arbeitet in Human Rights in Kanada. Er heißt Ashan Parsi. Und wir haben viele Informationen von diesem Mann bei Internet, bei anderen Leuten geschrieben über Iran-Regime, Iran-Politik. Das ist schlecht, das macht schlecht bei Leuten, bei Homosexualität und umbringen, bei Gefängnis nehmen.
Im Iran ist Homosexualität verboten. Lesben und Schwule können sich nicht outen. Auch Samira G. musste ihr Lesbischsein verheimlichen. Vor allem die Familie durfte nichts davon wissen.
Homosexualität muss Verstecke machen. Kann nicht öffentlich sagen, Vater oder Mutter, wir sind Homosexualität und wir willst Ruhe leben. Das geht nicht. Wieso der iranische Leute alle Muslim und bei Muslim Koran hat geschrieben, lesbisch oder Homosexualität Mensch muss nicht bei dieser Welt bleiben. Muss tut oder muss heiraten. Wie kann ich sagen, Vater oder Mutter, ich bin lesbisch. Wieso Vater macht mir fertig oder macht mir tut. Mein Vater Koran lesen, Muslim, und sagt sich, meine Tochter muss nicht Freund nehmen, Freund haben oder Spaß haben oder so. Muss bei Hause bleiben und später heiraten. Aber wenn ich sage, Papa, ich bin lesbisch, mein Vater sagt, was? Und macht mir fertig. Das geht nicht bei meiner Familie.
Trotz aller Schwierigkeiten versuchen viele junge Leute im Iran auch Spaß zu haben. Auch lesbische Frauen organisieren Treffen und verabreden sich über Internet zu privaten Partys. Eine dieser Veranstaltungen wird allerdings verraten und endet in Polizeirepression.
Ich war bei meiner Freundin alle zusammen. Eine Party, große Party, waren 50 und 60 lesbisch da sein. Und diese Leute bei Internet wie Imo gefunden. Und wie gesagt, schreiben, wir haben eine Party so, aber bei Nickname, bei anderen Namen, nicht richtiger Name, bei Facebook oder andere Seite im Internet. Und wir haben eine Party gemacht und einfach 2 Stunden später von dieser Party, ich habe bei Balkon gegangen und ich habe gesehen, 2 Männer, so ohne Polizeiuniform, bei raus, bei Auto und immer bei dieser Hause gucken, bei meiner Freundin Hause. Und ich habe so ein bisschen Angst gehabt und ich habe gesagt, okay, bis ich wartete und andere Polizeiauto gekommen durch. Und ich habe so Angst gehabt, schneller von Balkon reingegangen bei Zimmer und aufgemachte Türen. Ich habe nur meine eine Freundin gesehen, Nazanin. Und andere, ich habe gar nichts gesehen. Und ich habe einfach bei Tür rausgegangen und bei Treppe open. Und eine Hause, ich habe geklopft und ich habe gesagt, bitte Hilfe. Und dieser Mann einfach meine Hand gemacht und rein, hat gesagt, was passiert? Ich habe gesagt, ich war bei deiner Nachbarhause Party und der Polizei gekommen. Und jetzt, das ist normal, wieso der Leute immer Hilfe zusammen.
Auf ihr Klopfen hin wurde Samira G. von einem Hausmeister des Wohnblocks versteckt. Diese Darstellung wurde vom Bundesamt in der Asylanhörung angezweifelt, da ein solcher selbstloser Einsatz eines Unbeteiligten nicht glaubhaft sei. Eine solche Nachbarschaftshilfe ist aufgrund der ständigen Gefahr durch Polizei und Pasidi-Sicherheitskräfte im Iran jedoch keine Seltenheit.
Wann Spaß haben, das ist schlecht vom Regime und Politik. Und wegen dieser alle weiß und Hilfe der junge Mädchen. Und dieser Mann hat bei mir geholfen und ich bei Hause gelassen und hat gesagt, du bleib hier, ich gehe gucken, was passiert. Dieser einfach bei rausgegangen, halbe Stunde später gekommen rein. Und hat gesagt, eine Mädchen bei Polizei geholfen.
Die lesbische Party war also an die Polizei verraten worden. Die junge Frau konnte sich noch 2 Stunden bei dem Hausmeister verstecken. Sie informiert ihre Kollegin Elham, die ihr Hilfe zusagt und flüchtet sich zu ihr.
Ich habe bei Hause gegangen, meine Familie, meine Eltern nicht zu Hause, bei meinem Onkel gegangen. Und ich habe Auto gelastet, meine Dokumente genommen und eine Taxi und ich habe bei meiner Freundin weg.
Elham ist es auch, die bei Samira G.'s Mutter anruft und herausfindet, dass die Eltern inzwischen wissen, dass ihre Tochter lesbisch ist. Außerdem wurde Sahar, die Partnerin der jungen Frau, verhaftet.
Und der Vater von meiner Partnerin bei einer Polizei bei meiner Hause gegangen und will's bei meiner Baba Mama Bescheid sagen und suche mich. Und meine Mutter hat gesagt, wir weiß nicht, keine Ahnung von Samira, Samira von gestern bis jetzt nicht zu Hause. Und er hat alles gesagt, was passiert in Hause. Und dieser Mann hat eine große Glück bei meinem Vater und hat bei meinem Vater gesagt, meine Tochter nicht lesbisch, deine Tochter hat meine Tochter bei dieser Party. Und Polizei verstand, ja, die Tochter, keine Problem und alles Samira schuld.
Samira G.'s Vater spricht Morddrohungen gegen seine Tochter aus.
Und der Vater hat gesagt, wenn ich finde Samira, ich selber Samira tut machen. Ich will nicht diese Tochter, dieser hat meinen Namen kaputt gemacht. Und diese hat bei mir schlecht gemacht und ich will nicht diese Tochter haben. Ich selber tut machen. Und ich habe so Angst gehabt und meine Freundin hat bei mir gesagt, Samira, guck mal jetzt so schlecht, wenn du zurück nach Hause, deiner Vater tut machen dich. Wenn die Polizei verstanden, du nach Gefängnis lassen. Du musst von Iran weg.
Aufgrund der Situation beschließt Samira G., den Iran zu verlassen.
Dieser Tag, ich habe alles meine Geld vom Bank rausgemacht und alle meine Dokumente weggemacht und meine Freundin eine Front gehabt und von dieser Hilfe.
Sandra Isabel Trautner ist Transaktivistin und Übersetzerin. Sie war beim SOGI-Panel der UN in Genf SOGI steht für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Der SOGI-Gipfel befasste sich mit Menschenrechten für LGBT-Menschen. LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexuell und Transmenschen. Es ist das erste Mal, dass ein UN-Gipfel zu diesem Thema stattfand. Die Initiative ging von den USA und Südafrika aus. Sakura fragte Sandra Isabel Trautner, wie der Gipfel ablief, was ihre Einschätzung dieser Thematik im Rahmen der UN ist.
Dieses Dokument, was ich erwähnt hatte, das nennt sich Diskriminierende Gesetze, Praktiken und Gewalthandlungen gegen Einzelpersonen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Darum ging's. Unterm Strich ist nämlich die Grundproblematik folgende. Menschenrechte gelten für alle. Uneingeschränkt. Zumindest auf dem Papier. Denn wenn es um LGBT-Menschen geht, wie wir, dann sind dann plötzlich viele Staaten da, die das unter Strafe stellen, die dann plötzlich einen als Menschen zweiter Klasse behandeln und dann zu diskriminieren anfangen. Menschenrechte nicht beachten. Nur, weil man eine bestimmte sexuelle Orientierung oder eine andere geschlechtliche Identität hat, als was der Körper eigentlich der Welt suggeriert. So. Und Beispiel, Transmenschen sind die einzige demografische Gruppe, denen in vielen Staaten gesetzlich vorgeschrieben wird, auf das Menschenrecht der körperlichen Unversehrtheit zu verzichten, und zwar in Form der Zwangssterilisierung, die notwendig ist als Voraussetzung für die rechtliche Anerkennung des wirklichen Geschlechts. Ne? Und Homosexualität ist in 76 Staaten unter Strafe, in 5 Staaten steht sogar die Todesstrafe da drauf. Also es geht darum, diese bewussten Brüche der Menschenrechte, diese staatlich verordnete Art der Diskriminierung lediglich aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität aufhören zu lassen. Das war das Kernthema dieser Konferenz.
Und da waren auf jeden Fall Vertreterinnen und Vertreter der Staaten da und noch ja. Andere Leute wie du, Aktivistinnen und...
Ja, also vor allem sind da, also der Menschenrechtsrat ist da, die Kernstaaten, die Beobachterstaaten, die jetzt nicht gerade dem inneren Kern des Menschenrechtsrats angehören, dann die nichtstaatlichen Organisationen aus vielen Ländern, dann Menschenrechtsinstitutionen aus vielen Ländern. Hinter mir saß zum Beispiel Andrea Kempf vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Und dann gab es noch die Presseleute, und ja, den ein oder anderen Aktivisten, die ein oder andere Aktivistin, die gab es auch.
Wie ist denn die Konferenz gelaufen?
Nach den einleitenden Worten der Vorsitzenden des Menschenrechtsrats und von Navanethem Pillay, das ist die Hohe Kommissarin der Menschenrechte, und kam dann Ban Ki-moon, der Generalsekretär der UN, und hat per Videobotschaft gesprochen. Eine historische Rede, die findest du überall im Netz. Es ist faszinierend gewesen, aber trotz all dieser Positivität ließen die islamischen Staaten und viele afrikanische Staaten dieses nicht mit sich machen und haben unter Protest den Saal verlassen. Ne? Was ein sehr starkes Signal war, denn sowas geschieht höchst selten. Bis zum Ende des SOGI-Panels waren dann auch nur noch diese Redner da von den islamischen Staaten, die Redezeit eingeräumt bekommen hatten. Die haben dann natürlich ihre entsprechenden Botschaften rausgelassen. Pakistan sprach im Namen der Organisation für islamische Zusammenarbeit, das sind ewig viele Staaten, und sagte, sie hätten beständig und vehement dem kontroversen Begriff sexuelle Orientierung widerstanden. Das sei ein vager und irreführender Begriff, der keine übereinstimmende Definition und keine rechtliche Grundlage in internationalem Recht hätte. Unter dem Konzept der sexuellen Orientierung gefördertes unzüchtiges Verhalten sei gegen die Grundlehren verschiedener Religionen einschließlich des Islam. Die Legitimisierung von Homosexualität und anderer persönlicher sexueller Verhaltensweisen im Namen der sexuellen Orientierung sei für die Organisation für islamische Zusammenarbeit nicht hinnehmbar. Und Mauretanien? Mauretanien sprach im Namen der arabischen Gruppe und sagte, es sei gegen die Thematik der sexuellen Orientierung und eine Debatte über diese Angelegenheit führe zu weiterem Unfrieden zwischen den Mitgliedstaaten und würde die wirksame Antwort des Rates auf menschenrechtliche Angelegenheiten unterminieren. Versuche, das kontroverse Thema der sexuellen Orientierung einzubringen, zielten auf die Schaffung neuer Rechte für spezifische kulturelle Werte ab, die negative Auswirkungen auf soziale Strukturen hätten. So, das haben die beiden gesagt.
Ah, da fällt mir gerade noch ein, war der Vatikan auch da?
Ja, weißt du, der Vatikan, der wollte Redezeit haben. Also der Vatikan selber ist nicht Mitglied bei den UN, aber der Heilige Stuhl, so nennt sich das. Der Heilige Stuhl hat die Redezeit beantragt, hat sie aber nicht bekommen. Es waren viel zu viele Länder, die sprechen wollten. Und es wurde dann bei, wo abgebrochen? Bei Kroatien wurde das abgebrochen. Und der Heilige Stuhl wäre als drittnächster dran gewesen. Die wurden einfach abgewürgt. Die durften nichts sagen. Die haben allerdings ihr Statement 2 Tage später gebracht. Und es war, wie zu erwarten war, negativ. Die wollen auch nichts mehr zu tun haben mit dem Thema. Also was zu sehen war, was wirklich für mich bedeutsam war, war ein Zusammenhalt der westlichen Länder, die allesamt aufgeschlossen mit dem Thema Sogi waren, die allesamt positiv waren und gesagt haben, ja, okay, wir müssen da was machen, wir sehen, dass es da Diskriminierung gibt. Dann auf der anderen Seite viele afrikanische und eben die islamisch-arabischen Länder, die gesagt haben, wir sperren uns vehement, denn das wäre eine Erweiterung des gegenwärtig herrschenden Menschenrechtsrahmens, auf den wir uns alle geeinigt haben. Und diese Erweiterung sehen wir nicht ein, das tragen wir nicht mit. Ich persönlich halte das für ein kulturelles Missverständnis, aber da können wir später dann noch drauf kommen.
Gab es denn trotzdem konkrete Ergebnisse von der Konferenz?
Also, ansonsten gab es den Vorschlag einer Sonderberichterstatterin bzw. einen Sonderberichterstatter für die weltweite Situation von LGBT-Menschen zu ernennen. Oder ähnlich gelagerte Mechanismen wie zum Beispiel Sonderverfahren der UN. Oder ein bereits bestehendes Mandat einfach zu erweitern, wie zum Beispiel das von Margaret Sekagia. Das ist die Sonderberichterstatterin über die Lage von Menschenrechtsverteidigern. Also, dass man ihr Mandat zum Beispiel explizit auf das Thema LGBT ausdehnt, dass sie da ein genaues Augenmerk drauf hat. Also, noch liegt hierüber kein Beschluss vor, aber die Vorschläge sind schon mal eingebracht und jetzt mal sehen. Und mit ziemlich großer Sicherheit wird es auch Nachfolgediskussionen geben. Ich hoffe auf eine Folgediskussion bei der 20. Sitzung des Menschenrechtsrats. Das wäre die nächste Sitzung.
Du hast ja schon davon erzählt, dass es so einen starken Gegensatz gab zwischen islamischen Ländern und westlichen Ländern. Wie erklärst du dir das?
Ich persönlich halte das für ein kulturelles Missverständnis, weil die islamischen Staaten argumentieren, Sogi, sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität ist eine Sache, die nicht in den international vereinbarten Menschenrechtsverträgen vorkäme. Man dürfe den vereinbarten Menschenrechtsrahmen nicht künstlich um kontroverse Ideen erweitern. Allerdings, das ist gar keine Erweiterung des bestehenden Menschenrechtsrahmens. Das ist eben gerade dieser kulturelle Irrtum. Menschenrechte gelten uneingeschränkt für alle. Es geht lediglich darum, dass viele Staaten aus irgendwelchen Gründen die Menschenrechte von LGBT-Menschen nicht achten und diskriminierende Gesetze und Praktiken in ihren Gesetzbüchern haben und teilweise sogar die Todesstrafe aussprechen. Es geht darum, die Menschenrechte für alle Menschen zu wahren und zu achten, auch die der LGBT-Menschen. So, ich sage kulturelles Missverständnis, weil dem islamischen Verständnis nach ist die sexuelle Orientierung ein Lebensstil, ist quasi eine Freiwilligkeit und das toleriert man nicht. Wegen eines freiwilligen Lebensstils plötzlich den Menschenrechtsrahmen erweitern zu wollen, das sehen die islamischen Staaten nicht ein. Und das hat meiner Meinung nach zu dieser ganzen Spaltung geführt zwischen den westlichen Staaten und den islamischen Staaten.
Kriegsverbrecher müssen international wirksam verfolgt werden. Dazu will auch die Schweiz beitragen und hat das sogenannte Römerstatut in Kraft gesetzt. Das Römerstatut erlaubt den Behörden, ausländische Kriegsverbrecher in der Schweiz anzuklagen und zu verurteilen. Das Problem ist nur, unter den aktuellen Bedingungen bleibt das Römerstatut weitgehend nutzlos.
Anfangs 2011 hat die Schweiz das Römerstatut umgesetzt. Es besagt, dass ausländische Kriegsverbrecher auch in der Schweiz verfolgt und verurteilt werden dürfen, wenn sie hier aufgefunden werden. Für die wirksame Verfolgung von Kriegsverbrechern sei das Römerstatut ein wichtiges Mittel, meint Richard Greiner von der Schweizer Koalition für den Internationalen Strafgerichtshof.
Also eine große Änderung ist, dass die zivile Strafverfolgungsbehörden jetzt zuständig sind. Das heißt, solche Verbrecher, die im Ausland gegen Ausländer solche Verbrechen gegen Menschlichkeit verdächtigt sind, können auch, wenn sie in der Schweiz wohnen oder hier einen kleinen Aufenthalt haben, verurteilt werden und verfolgt von der Schweizer Bundesanwaltschaft.
Zwar wäre es wichtig, dass Kriegsverbrecher in ihrem eigenen Land verurteilt würden, meint Richard Greiner. In vielen Ländern aber könne nicht garantiert werden, dass sie einen fairen Prozess erhalten, vorausgesetzt es kommt überhaupt zu einem Prozess. Und auch der Internationale Strafgerichtshof könne nicht alle Fälle von Kriegsverbrechen behandeln.
Der Internationale Strafgerichtshof ist nur zuständig für ein paar Länder. Nur die wichtigsten Kriegsverbrecher können vor diesem Gericht verurteilt werden. Die weniger höherrangige Militär- oder Behörden sind eigentlich auch mitgeteilt in solchen schweren Verbrechen, werden aber von dem Internationalen Strafgerichtshof nicht verfolgt. Die Schweiz wäre für solche Fälle auch zuständig und für alle anderen Fälle aus Ländern, die nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof kommen.
Nun ist es aber laut Richard Greiner so, dass die Schweiz das Römerstatut zwar umgesetzt hat, dass aber die nötigen Mittel fehlen, um mögliche Kriegsverbrecher auch aufzuspüren. Denn die Schweiz will keine Spezialeinheit schaffen, die sich um die Verfolgung von Kriegsverbrechern und Völkermördern kümmert.
Es gab eine Antwort auf eine parlamentarische Interpellation Ende Februar 2012, wo klar geschrieben ist, dass die Bundesanwaltschaft keine zusätzlichen Mittel erhalten hat, um sich an die neuen Gesetzbestimmungen anzupassen und dass eben die zuständigen Personen diese Fälle zusätzlich zu ihren laufenden Geschäften bearbeiten müssen. Also da sieht man klar, dass obwohl es theoretisch diese neuen Bestimmungen gibt, dass die Personen bei der Bundesanwaltschaft eigentlich keine Zeit dafür haben, mehr als einen Fall oder zwei Fall pro Mal zu bearbeiten.
Die meisten europäischen Länder haben eine Spezialeinheit geschaffen und die Schweiz dürfe hier international nicht zurückstehen, meint Richard Greiner.
Bis jetzt haben nichtstaatliche Organisationen eigentlich zufällig schwere Kriegsverbrechen gesehen oder wussten, dass sie in der Schweiz sind und haben dann strafrechtliche Beschwerden eingereicht. So wie Trial zum Beispiel letzten Herbst mit einem ehemaligen algerischen Verteidigungsminister.
Die Verfolgung von Kriegsverbrechern dürfe man nicht unabhängigen Organisationen überlassen, meint Richard Greiner. Deshalb fordert die Koalition für den Internationalen Strafgerichtshof vom Bundesrat, eine Spezialeinheit zu schaffen. Mitte März haben sie eine Petition mit über 10.000 Unterschriften deponiert.
Das Institut für Vergleichende Irrelevanz, IFI, aus Frankfurt am Main ist gefährdet. Das 2003 zunächst von Studierenden besetzte Haus hat sich in der Zeit seines Bestehens zu einem Knotenpunkt in der gesellschaftskritischen Frankfurter Subkultur- und Studieszene entwickelt. Kürzlich wurde bekannt, dass die Uni Frankfurt das Haus an einen Investor verkaufen will. Damit besteht die Gefahr, dass die bisher mietfreien Räume des Instituts für Vergleichende Irrelevanz nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Folgenden hört ihr von Bermudafunk Mannheim, was es sich mit dem Institut für Vergleichende Irrelevanz auf sich hat, was dort passiert und wie es weitergehen wird.
Okay, kannst du mal beschreiben, inwiefern ist es öffentlich? Also das ist so ein Haus, ist schon klar, so mehrstöckig mit 1000 Quadratmetern, über 1000 Quadratmetern, was Studenten und Studentinnen irgendwann besetzt haben. Alle möglichen Einrichtungen und ja, vielleicht kannst du mal das sagen, was man, also wie da Leute reinkommen und wo die das erfahren, dass man da hinkommen kann.
Also es ist tatsächlich ein altes Uni-Gebäude, das heißt, es gibt einen großen Hörsaal, den wir für Veranstaltungen nutzen und der sozusagen auch für Partys und Konzerte benutzt wird oder auch für Kunstsachen. Es gibt ein großes Atelier, wo auch Ausstellungen stattfinden und wo immer mal wieder von Künstlerinnen genutzt wird, die dort ihre Sachen machen. Das wird alles, was im IWI stattfindet, wird über die Homepage bekannt gegeben, über iwi.copyright.com, beziehungsweise gibt es auch ein Newsletter, wo sich Leute drauf eintragen können. Ansonsten gibt es ein offenes Plenum, was auch auf der Homepage angekündigt ist, wo die Leute hinkommen können. Und auch ein Kneipenabend während des Semesters, auch eine Kantine, also das heißt so eine Art Fokü, wo auch Leute hinkommen können und dort halt Sachen
Was ist das so für ein Publikum? Kommen da hauptsächlich Studentinnen und Studenten oder ist es gemischt wie die Gesellschaft?
Also es ist schon so, dass sozusagen Haupt- oder Großteil schon von Studierenden, aus Studierenden besteht, kann man sagen, oder Leuten, die mal studiert haben. Dadurch, dass es eben ein altes Uni-Gebäude ist und noch relativ viel sich mit der Uni auseinandersetzt, aber es geht natürlich auch weit darüber hinaus. Also es sind auch inzwischen treffen sich relativ viele Schülerinnen im IWI, also so Jugendgruppen, sozusagen politische Jugendgruppen treffen sich dort oder auch aus dem, was man klassischerweise so Proletariat nennt, da kommen Leute vorbei. Also das ist schon sozusagen, geht schon über das studentische Publikum hinaus. Das ist aber noch ein großer Teil davon.
Was machen die da so? Machen die mit euch Lesekreise und kommen zu den Vorträgen oder machen die da eigene Veranstaltungen oder Projekte?
Das ist so organisiert, dass im Prinzip sozusagen alle, die was machen wollen, auch was machen können, wenn sie es halt auf dem Plenum irgendwie besprechen oder vorstellen und das okay ist sozusagen. Insofern habe ich jetzt auch nicht, verliert man so als Einzelperson auch immer den Überblick, wer was macht, weil relativ viel passiert. Und man kennt, also es ist tatsächlich auch so groß inzwischen, dass man nicht alle Leute kennt, die dort engagiert sind.
Und das heißt, ihr habt euch ja, also ihr habt da eine Besetzung gemacht und erhaltet dann einerseits so die Struktur auf, wie gesagt, du sagst es schon, so ein Kneipenabend. Und ja. Da stellt sich ja die Frage, was ist dann das Ziel, wo die Struktur für dienen soll? Kannst du das mal beschreiben, was das IWI so im Allgemeinen für einen Anspruch hat?
Ja, also der Anspruch ergibt sich, glaube ich, also zum einen aus dem Motto, kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit und Raum. Das ist sozusagen das Erste, was noch direkt gegen die Uni auch gerichtet ist, die halt immer mehr verschult worden ist und inzwischen halt tatsächlich wie so eine höhere Schule funktioniert. Dagegen, dass halt, dass man sich tatsächlich Zeit nimmt und auch den Raum, um Dinge besser durchdenken zu können. Das Ganze hat sozusagen noch den weitergehenden Anspruch, da ja das weitergehende Motto Theorie, Praxis, Party irgendwie ist, sagen solche Trennungen, die halt normalerweise im Alltag gemacht werden, das heißt, man macht hier, macht man Theorie, das ist dann fertig, dann geht man abends eben auf die Party so und wenn man auf der Party ist, macht man halt auch keine Praxis, sondern die macht man halt auf der Demo. So, dass halt genau diese Trennung kritisiert werden und im Prinzip da sozusagen so eine Alltagsebene als so ein Vermittlungsmoment von diesen verschiedenen Elementen des eigenen Lebens stattfindet und dass eben sozusagen auch eine Party als ein politischer Raum wahrgenommen und wird und dass sozusagen das auch sich in der Organisation niederschlägt, genauso wie Theorie sozusagen eben nicht nur als Theorie wahrgenommen wird, sondern auch sozusagen Praxis eine Art von Praxis ist, also sozusagen. Und dabei soll natürlich eine Art alternative normalen Alltag entstehen.
Und zwar hat die Universitätsleitung das Gebäude, was das IWI seit 9 Jahren, glaube ich, besetzt hält, nun verkauft an einen Investor in Frankfurt. Hat jetzt da erstmal keine rosigen Aussichten.
Ja, die Situation ist ziemlich schwierig, weil sagen der Käufer oder der potenzielle Käufer ist die Frankonofurt AG. Das ist eine Immobilienfirma in Frankfurt, die vor allem dadurch auffällt oder bekannt ist, dass sie Häuser kauft, entmietet und Luxus saniert und dann teuer verkauft als Eigentumswohnung.
Das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZipFM.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Mitte April könnt ihr wieder neue Zips hören. Bis dahin machen wir
Ferien.